Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern.
Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich mich wieder einmal dem Thema NATO widmen, die eben nicht hirntot ist, wie der französische Präsident Macron noch 2019 behauptete, sondern ein nicht nur an Bedeutung, sondern auch in der Mitgliederzahl wachsendes Sicherheits- und Verteidigungsbündnis, das heuer den 75. Geburtstag begeht. Zur Ehrenrettung von Macron muss man sich allerdings die damals medial aufgebauschte Aussage zum Hirntod genauer anschauen. Vor 5 Jahren, also vor dem 70. Geburtstag der NATO und während der Regentschaft Donald Trumps in den USA, stellte Macron fest, dass es keinerlei Koordination bei strategischen Entscheidungen zwischen den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten gäbe und Europa seine militärische Souveränität wiedererlangen müsse. Ich zitiere, wir finden uns das erste Mal mit einem amerikanischen Präsidenten wieder, der unsere Idee des europäischen Projekts nicht teilt. Zitat Ende. Macron kritisierte auch die Rolle der Türkei bei ihren Alleingängen gegen die Kurden in Syrien und sah die aufstrebende Macht China als Schwächung Europas. Nachvollziehbar folgert er dazu, dass, ich zitiere, wenn Europa sich nicht als Weltmacht sehen kann, es verschwinden wird. Zitat Ende. Nun, da war also eindeutig ein anderer Hirntod gemeint, als man ihn damals umgangssprachlich und manipulativ hinein interpretieren wollte. Es ist übrigens der gleiche französische Präsident, der nun vorgeschlagen hat, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Als ihm Ablehnung und Kriegssorgen der anderen Mitgliedsländer entgegenschlagen, schiebt er nach, dass wenn es zu einem Angriff durch Russland auf in der Ukraine zu stationierende französische Truppen käme, ein Eingreifen der USA oder der NATO nicht erforderlich sein werde. Frankreich habe auch bisher bei Militäreinsätzen etwa in Afrika immer wieder Verluste erlitten, ohne die Hilfe von Verbündeten in Anspruch zu nehmen, so der französische Präsident. Auch wenn sein Ansatz gefährlich klingt, wäre dieser eine die Ukraine wirklich unterstützende Option. Es bleibt festzuhalten, dass Frankreich zum Unterschied von Deutschland zumindest noch sicherheitspolitische Visionen zu haben scheint, was sich nicht zuletzt auch mit den vorhandenen Atomwaffen erklären lässt, weil diese, ob man das hören will oder nicht, eben das Rückgrat einer glaubwürdigen Verteidigungs- und Abschreckungspolitik sind. Mit der Perspektive eines allenfalls wieder in das Amt des US-Präsidenten zurückkehrenden Donald Trump und der Not, in der sich die Ukraine derzeit befindet, erkennen die NATO-Staaten, zumindest die Mehrheit davon, in kollektiver Einigkeit doch den Bedarf an einer Politik, die stärkere eigenständige Impulse sendet und nicht mit einer Appeasement-Politik verwechselt werden kann. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach daher diese Woche auch davon, dass natürlich die finanzielle Lastenverteilung als Ausdruck des Engagements immer ganz oben auf der Agenda stehe. Als allerdings die NATO im Jahr 2014 vereinbarte, 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren, erreichten nur 3 Bündnispartner dieses Ziel. Heute geben immerhin 2/3 der NATO-Verbündeten schon 2% des BIP für Verteidigung aus, aber natürlich sollten das alle Verbündeten tun. Und 2% wären übrigens nur das Minimum, so Stoltenberg. Nachvollziehbar. Hier eine nachdenkliche Anmerkung. Wenn man also beobachten konnte, dass die Masse der NATO-Staaten von 2014 und dem damaligen Schock der Annexion der Krim bis herauf 2022 der Vereinbarung zu 2% Anteil BIP für die Verteidigungsausgaben nicht nachgekommen sind, kann man verstehen, warum Russland keine Scheu hatte, die Ukraine anzugreifen und auch weiter angreift. Russland erkannte, dass dieses Europa zu träge war, seine Sicherheit ernst zu nehmen. Und man kann außerdem verstehen, warum Trump sagte, Russland kann sich nehmen, was es will, wenn die Europäer nicht selbst für ihre Sicherheit aufkommen wollen. Wobei das wohl mehr frustriertes Getöse als ernsthafte Absicht darstellt. Nun, inzwischen steht das 75-Jahr-Jubiläum des NATO-Bündnisses an. Der Vertrag wurde am 4. April 1949 in Washington unterzeichnet und in Washington findet im Juli des heurigen Jahres auch der Gipfel anlässlich des Jubiläums der Unterzeichnung statt. Diese Woche aber fand als Vorbereitung auf dieses Gipfeltreffen der Regierungschefs in Washington das Treffen der Außenminister der NATO-Staaten in Brüssel statt. Es war auch das erste Treffen dieser Art, an dem das bisher neutrale Schweden nun als NATO-Vollmitglied teilnahm. Hauptthema war wenig überraschend die Unterstützung der Ukraine. Alle Bündnispartner waren sich darüber einig, dass die Ukraine in der so kritischen Lage unterstützt werden muss. Nun, was ist mit kritischer Lage gemeint? Machen wir dazu einen kurzen Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine und betrachten dabei einmal nur den Krieg aus der Luft. Die Ukraine meldete für den März des heurigen Jahres russische Angriffe mit über 3000 gelenkten Bomben, 600 Drohnen und 400 Raketen. Und das alles nur in 31 Tagen. Mit einer gewissen Bitterkeit stellt die Ukraine allerdings auch fest, dass ihre sie unterstützenden Partner zum Beispiel mehr als 100 Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot verfügbar haben, aber bis dato nicht willens sind, wenigstens weitere 5 oder 6 Systeme zur Verfügung zu stellen. Eine Anzahl, die als unterstes Minimum angesehen wird, um eine bedeutende Verbesserung der ukrainischen Luftabwehr zu erreichen und Menschenleben zu schützen. Wahrscheinlich liege ich nicht weit daneben, wenn ich glaube, dass diese Systeme bei den NATO-Partnern dringend für den Eigenschutz benötigt werden und die Produktion mangels Umstellung auf eine Kriegswirtschaft eben nicht so schnell nachkommt. Über die dramatische Situation am Boden, wo gepanzerte Verbände mangels Panzer zu Infanterieverbänden umgewandelt werden müssen und der Ukraine die Artilleriemunition fehlt, wäre noch gesondert auszuführen. Also um die Ukraine in dieser Krise zu unterstützen, hat man sich nun unter den NATO-Außenministern darauf verständigt, die Planung für eine größere Rolle der NATO bei der Koordinierung der Sicherheitsunterstützung und Ausbildung voranzutreiben. Die Einzelheiten sollen in den kommenden Wochen Gestalt annehmen und die Ukraine könne sich jetzt und auf lange Sicht auf die Unterstützung der NATO verlassen. Nun, es steht mir nicht zu, von einer Nullaussage zu sprechen, aber wenn man bedenkt, dass die Ukraine täglich über Munitionsmangel klagt und von den angreifenden Truppen zerschossen wird, und wenn man bedenkt, dass aufgrund mangelnder Flugabwehr täglich noch mehr Soldaten und Zivilisten getötet und Siedlungsraum und Infrastruktur zerstört wird, dann klingt das Vorhaben, ich zitiere, man wolle nächste Woche mit der Planung beginnen, die eine größere Rolle bei der Koordinierung der Sicherheitsausbildung vorantreiben soll, etwas, naja, ersparen Sie mir das, es auszusprechen. Die Minister erörterten auch die Sicherheitsherausforderungen in der südlichen Nachbarschaft des Bündnisses, einschließlich der anhaltenden Bedrohung durch den Terrorismus. Aber lassen Sie mich nochmals gemeinsam unser Basiswissen zur NATO auffrischen. Das Wissen um den Inhalt des Artikel 5, also der Beistandspflicht im Fall eines Angriffs, die den Kern des Vertrages seit 1949 bildet, setze ich nun mal voraus und möchte daher vor allem das aktuelle strategische Konzept beleuchten. Tun möchte ich das nicht zuletzt, weil man den ständigen in- und ausländischen Propagandaversuchen der NATO-Aggressionsabsichten anzudichten, zwischendurch doch auch immer wieder Fakten gegenüberstellen soll. Das Konzept wurde 2022 schon unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs verabschiedet. Das strategische Konzept 2022 bestätigt erneut, dass der Hauptzweck der NATO darin besteht, die kollektive Verteidigung ihrer Mitglieder auf Basis der 360-Grad-Methode, also rundum, sicherzustellen. Dabei skizziert es 3 Kernaufgaben, das Konzept: Abschreckung und Verteidigung, Krisenprävention und Krisenmanagement und kooperative Sicherheit. Im Konzept wird auch festgestellt, dass im euroatlantischen Raum derzeit kein Frieden herrsche und die Russische Föderation gegen die Normen und Prinzipien verstoßen hat, die bis dahin zu einer stabilen und vorhersehbaren europäischen Sicherheitsordnung beigetragen hatten. Man kann daher die Möglichkeit eines Angriffs auf die Souveränität und territoriale Integrität der Verbündeten nicht mehr ausschließen. Strategischer Wettbewerb und allgegenwärtige Instabilität bestimmen das breitere Sicherheitsumfeld und die Bedrohungen sind global und miteinander verbunden. Zum Thema Abschreckung waren im strategischen Konzept natürlich auch die Atomwaffen anzusprechen. Und so lautet die diesbezügliche Passage in etwa so: Der grundlegende Zweck der nuklearen Fähigkeiten der NATO besteht darin, den Frieden zu wahren, Zwang zu verhindern und Aggressionen abzuschrecken. Die Umstände, unter denen die NATO möglicherweise Atomwaffen einsetzen müsste, sind äußerst unwahrscheinlich. Jeder Einsatz von Atomwaffen gegen die NATO würde ja den Charakter eines Konflikts grundlegend verändern. Das Bündnis verfügt immerhin über die Fähigkeiten und auch die Entschlossenheit, einem Gegner Verluste zuzuführen, die inakzeptabel wären und die Vorteile, die sich ein Gegner erhoffen könnte, bei weitem übersteigen. Mit dieser Formulierung sind aus meiner Sicht der defensive Charakter und die nukleare Pattsituation klar angesprochen. Das ist jetzt auch der Augenblick, wo ich noch weiter in die Geschichte zurückgehen möchte. Im Zweiten Weltkrieg waren Russland, die USA, Großbritannien und Frankreich noch vereint im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland. Deutschland wurde, wie Österreich auch, in 4 Besatzungszonen aufgeteilt. In den 3 westlichen Besatzungszonen konnten sich demokratische Verhältnisse entwickeln. In der Besatzungszone im Osten und in den Nachbarländern Russlands wurden die Grundlagen für totalitäre Systeme gelegt, die auch über sogenannte Freundschaftsverträge militärische Komponenten enthielten. Moskau verfügte somit bereits ein Jahr vor der NATO-Gründung über ein Netz aus bilateralen Militärverträgen. 1948 standen außerdem noch ca. 500.000 sowjetische Soldaten in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands. Also so viele, wie derzeit in der Ukraine angreifen. Der kommunistische Februarumsturz in der Tschechoslowakei 1948 und die sowjetische Berlin-Blockade ab Juni 1948 erhöhten das Bedürfnis nach einem größeren Verteidigungsbündnis und dem Beistand durch die USA. 10 westliche Staaten, Kanada und die USA, gründeten daher eine gemeinsame Verteidigungsallianz als Reaktion auf das Expansionsstreben der Sowjetunion und unterzeichneten am 4. April 1949 in Washington den Nordatlantikvertrag. Am 9. Mai 1955 wurde auch die Bundesrepublik Deutschland, also der vormalige Gegner, in das Bündnis aufgenommen. Auf der anderen Seite des inzwischen so bezeichneten Eisernen Vorhangs wurde dann am 14. Mai 1955 im Gefolge der mit Russland bilateral abgeschlossenen Freundschaftsverträge der Warschauer Pakt gegründet. Nur einen Tag später, am 15. Mai 1955, wurde in Wien der österreichische Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreichs von Vertretern der alliierten Besatzungsmächte USA, Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien sowie der österreichischen Bundesregierung unterzeichnet. Meine österreichischen Hörerinnen und Hörer mögen mir diese Geschichtsauffrischung verzeihen. Ich habe aber auch viele Hörer aus Deutschland, denen diese zeitlichen Koinzidenzen vielleicht nicht so bewusst sind. Am 26. Oktober 1955 hat dann Österreich als inzwischen souveräner Staat aus freien Stücken die Neutralität erklärt, wobei das eigentlich doch auch als eine russische Vorbedingung zum zuvor unterschriebenen Staatsvertrag zu sehen ist. Militärisch betrachtet befürchteten die Westalliierten, dass die Truppen in Italien durch die neutrale Schweiz und ein neutrales Österreich vom Hauptkontingent ihrer Streitkräfte in Europa abgeschnitten werden könnten. Faktum ist, dass nach dem NATO-Beitritt Deutschlands durch den neutralen Riegel Schweiz-Österreich entlang des Alpenhauptkammes eine Unterbrechung der direkten Nord-Süd-Rochade-Linien der NATO und, abhängig von dem durch Österreich zu leistenden Widerstand im Fall eines Angriffs des Warschauer Pakts, auch eine geopolitische Einfallspforte in die NATO-Mitte entstand. Aber kommen wir wieder zurück zur heutigen NATO. 1997 wurde die Grundakte über gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Sicherheit zwischen der NATO und der Russischen Föderation unterzeichnet. Scherzbolde in Österreich meinten damals, wenn das so weitergeht, sind die Russen früher in der NATO als wir. Aber wieder ernst, die Grundakte führte zum NATO-Russland-Rat, in dem die Beteiligten in direkter Verbindung standen und sich gegenseitig sowohl regelmäßig in Routineangelegenheiten als auch bei Bedarf im Fall von Spannungen konsultieren konnten. Auf Initiative Russlands rief der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 12. Januar 2022 eine Sitzung dieses NATO-Russlandsrates ein. Anlass waren die Erörterung der russischen militärischen Bedrohung der Ukraine und ein direkter Dialog über von Russland verlangte Sicherheitsgarantien, die eine weitere Osterweiterung der NATO und die Stationierung von NATO-Waffen in unmittelbarer Nähe der russischen Grenzen hätte ausschließen sollen. Dieses Treffen von Vertretern der inzwischen 30 NATO-Staaten und Russlands brachte jedoch keine Ergebnisse. Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Stoltenberg gab es einerseits signifikante Differenzen, andererseits jedoch doch auch die Bereitschaft von russischer Seite, den Dialog fortzuführen und einen Zeitplan für weitere Treffen auszuloten. Am 17. Februar 2022, also eine Woche vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, erklärte dann allerdings der russische Außenminister Sergei Lavrov, es sei Russland nicht möglich, sich weiter an Gesprächen zu beteiligen. Und am 24. Februar hat Russland die Ukraine angegriffen. Es war auch 1997, als der polnisch-US-amerikanische Politikwissenschaftler und Politikberater Zbigniew Brzezinski in seinem Werk The Grand Chessboard schrieb, dass die Ukraine der Schlüssel für Russlands Zukunft und den Frieden sein wird. Denn in der Ukraine werde sich entscheiden, ob Russland sich nach Europa orientiert oder in imperiales Auftrumpfen zurückfällt. Ich glaube, hier liegt die Antwort inzwischen am Tisch. 1997 wurde auch die NATO-Ukraine-Charta unterzeichnet, die unter anderem zu einem Informations- und Dokumentationszentrum in Kiew und einer ukrainischen militärischen Verbindungsstelle in Brüssel führte. Am 30. September 2022, also bereits nach dem Angriff, reichte die Ukraine einen Antrag zur beschleunigten Mitgliedschaft bei der NATO ein. Am 12. Juli 2023 tagte erstmals der NATO-Ukraine-Rat im Rahmen des NATO-Gipfels in Vilnius. Der Rat behandelt insbesondere die derzeitige und zukünftige militärische Unterstützung der Ukraine durch die NATO-Länder und trat nun wiederum diese Woche in Brüssel zusammen. Der NATO-Ukraine-Rat tagte also gestern am 4. April anlässlich des 75. Jahrestages der Unterzeichnung des Nordatlantik-Vertrages auf der Ebene der Außenminister und seitens der Ukraine hat der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba teilgenommen. Ebenfalls am 4. April haben sich die NATO-Außenminister auch mit ihren indopazifischen Partnern und der Europäischen Union, darunter Vertreter Australiens, Japans, Neuseelands und der Republik Korea, sowie der hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik getroffen, um über die Verbesserung der praktischen Zusammenarbeit sowie die globalen Auswirkungen des russischen Krieges gegen die Ukraine zu diskutieren. Aber schauen wir auch noch nach Moskau und die dortige Sicht zu einem NATO-Beitritt der Ukraine. In dem umstrittenen Interview, das der russische Präsident Wladimir Putin dem US-amerikanischen Journalisten Tucker Carlson gab, betont Putin, dass Russland nie zugestimmt habe, dass die Ukraine der NATO beitreten und auf ihrem Territorium Stützpunkte der Allianz entstehen könnten. Man sei sich einig gewesen, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion an den Grenzen der Unionsrepubliken alles so sein sollte, wie es sich ergab. Aber Russland war nie mit der Erweiterung der NATO einverstanden, geschweige denn, dass die Ukraine dabei sein würde, so Putin im Interview. Über die Fakten, zeitlichen Abläufe und die Kompetenz von Aussagen dazu gibt es allerdings unterschiedliche Ansichten in West und Ost. Wahrheit wird gegen Wahrheit gehalten, aber dazu ein anderes Mal. Nun, im Lichte des bisher Gesagten wirkt die Aussage des demnächst übrigens aus dem Amt scheinenden NATO-Generalsekretärs darüber, dass es nicht eine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wann sei, bis die Ukraine NATO-Mitglied werde. Ein bisschen wie ein zwar wohlwollendes, aber gehaltsloses Trostpflaster für eine im verzweifelten Abwehrkampf stehende Ukraine. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer.
Missing Link.